Liebe Gemeinde, feiert den König, das hatten wir gestern. Großbritannien hat einen neuen König. Ich weiß nicht, wer zugeschaut hat von euch. Wer ein bisschen früher gegangen ist wie wir, konnte noch ein paar Blicke erhaschen auf die Krönungszeremonie, so beim Mittagessen. Und die anderen natürlich in der Zusammenfassung und den Sondersendungen des gestrigen Tages. Charles III. Wurde gestern durch den Erzbischof von Canterbury gesalbt und anschließend gekrönt mit viel Musik und viel Gesang. Manches davon war sehr schön, anderes fand ich ein bisschen schräg. Die Salbung selbst wurde hinter einem Sichtschutz vollzogen. Diesen heiligsten Moment der Zeremonie durften die vielen Millionen Fernsehzuschauer und auch die Besucher vor Ort nicht sehen. So ein Rest von Zauber und Geheimnis sollte wohl noch erhalten bleiben für die Monarchie, die alle politische Macht schon lange verloren hat und die nur noch repräsentieren und die Herzen des Volkes vereinen darf. Mal sehen, ob sie das Zweite immer noch kann. Faszinierend finde ich es immer wieder, wie die Mehrheit der Briten hinter ihrer Monarchie steht. Unser trockenes Amt des Bundespräsidenten versprüht nicht einen Bruchteil dieses Zaubers. Dabei ist jedem doch klar, das sind auch alles Menschen wie du und ich. Ihre Macken und Streitereien werden dank öffentlicher Aufmerksamkeit zu Skandalen hochstilisiert und regen die Massen auf. Dabei haben wir alle solche und andere Geschichten, auch in unseren Familien, wie sie dort in die Breite getreten werden. Aber es tut wohl irgendwie gut zu sehen, dass Königsfamilien sich mit denselben menschlich allzu menschlichen Schwierigkeiten herumzuplagen haben, wie wir anderen auch. Wir reisen heute 3000 Jahre ungefähr zurück in der Zeit zu einem anderen Königshof. Da, wo alles angefangen hat, was auch gestern Vorbild war für die Krönungszeremonie. Wir reisen nach Gibea. Wo ist das denn? So hieß die Residenz von König Saul. Kleines Kaff, irgendwo ein paar Kilometer nördlich von Jerusalem, ist nicht mehr viel von übrig, auf dem Gebiet des Stammes Benjamin. Der Palast von Saul wird kaum vergleichbar gewesen sein mit dem Buckingham-Palast und es gibt auch nichts mehr, was man heute davon vorzeigen könnte. Nicht einmal. Die Lage des Ortes ist eindeutig geklärt. Wir befinden uns hier so in der Übergangszeit von der nebligen Vorgeschichte zur historisch fassbaren Geschichte Israels. Die Erzählungen von Saul und David gehören noch zu den Erzählstoffen, die es nur in der Bibel gibt und die außerhalb der Bibel nicht belegbar sind. Was nicht heißt, dass sie nicht wahr sind, aber die Umwelt hat davon keine Notiz genommen. Etwas später werden israelitische Könige in den Aufzeichnungen der Nachbarvölker erwähnt und genaue Jahreszahlen lassen sich ermitteln. Wir erleben heute eine königliche Musiktherapie mit. Und die war nötig, weil auch damals Könige Menschen wie du und ich waren. König Saul scheint mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen gehabt zu haben, so wie etwa 20% der heute lebenden Menschen es auch mindestens einmal im Leben haben. Hören wir einmal hinein in die Gespräche bei Hofe in Gibea und draußen in Bethlehem, wo später, sehr viel später einmal, die Herrlichkeit des Herrn die Hirten auf dem Felde umleuchten wird. Ich lese aus dem 1. Samuelbuch Kapitel 16, die Verse 14 bis 23. Der Geist des Herrn aber war von Saul gewichen, und ein böser Geist vom Herrn versetzte ihn in Schrecken. Und die Diener Sauls sagten zu ihm, sieh doch, ein böser Gottesgeist versetzt dich in Schrecken. Unser Herr muss es nur sagen, deine Diener, die vor dir stehen, werden einen Mann suchen, der es versteht, die Leier zu spielen. Und wenn der böse Gottesgeist auf dir ist, wird er in die Saiten greifen und das wird dir gut tun. Und Saul sagte zu seinen Dienern, haltet Ausschau für mich nach einem Mann, der gut spielen kann und bringt ihn zu mir. Daraufhin sagte einer der Burschen, Siehe, ich habe einen Sohn von Isai, dem Bethlehemiter, gesehen. Er versteht es zu spielen, ein Kriegsheld, ein Krieger, redegewandt, ein Mann von gutem Aussehen. Und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und er sagte, schick David zu mir, deinen Sohn, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel, Brot, einen Schlauch mit Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es zu Saul durch David, seinen Sohn. So kam David zu Saul und diente ihm. Und er liebte ihn sehr und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David in meinem Dienst sein, denn er hat Gnade gefunden in meinen Augen. Und wenn Gottes Geist auf Saul war, nahm David die Leier und griff in die Saiten, dann wurde es Saul leichter und es tat ihm gut und der böse Geist wich von ihm. Der Geist des Herrn war von Saul gewichen. Unerfreuliche Sache, sowas. Der Grund ist für uns heutige Leser einigermaßen verstörend. Saul hat nämlich den Befehl Gottes zur totalen Vernichtung der Amalekiter nicht umgesetzt. Die Amalekiter, das war ein Nomadenvolk, das sich den Israeliten gegenüber unfreundlich verhalten hat, als diese aus Ägypten auszogen durch die Wüste in das gelobte Land. Saul nahm den König der Amalekiter lebendig gefangen, anstatt ihn zu töten, und er verschonte einige ihrer besten Schafe und Rinder. Darüber geriet Gott so sehr in Zorn, dass er Saul das Königtum entzog. Und er beauftragte den Propheten Samuel, an seiner Stelle David, den jüngsten Sohn Isais, zum König zu salben. Das wird unmittelbar vor unserer Geschichte erzählt. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, wie Samuel nach Bethlehem kommt und dann sich die Söhne Isais vorführen lässt. Als erster sieht er den ältesten Sohn Eliab, ein schöner, großgewachsener, junger Mann, denkt Samuel, der wird es wohl sein, aber nein, er ist es nicht. Und dann mahnt Gott ihn, schau nicht auf das Äußere und sagt die berühmten Worte, die auch vor kurzem einmal Jahreslosung waren, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und so geht es weiter mit Aminadab und Schammah und den anderen Söhnen Isais. Nur David war nicht da. Er war bei den Schafen. Der war es schließlich, den Samuel salben sollte, ganz ohne Sichtschutz in der Mitte seiner älteren Brüder. Die Letzten werden die Ersten sein. Saul wusste von alledem nichts. Er war von allen guten Geistern verlassen und plagte sich mit einem bösen Geist, der ihn in Schrecken versetzte. Ein böser Geist von Gott, wird hier ausdrücklich gesagt. Seltsame Vorstellung. Gott schickt Saul einen bösen Geist, der ihn in Angst versetzen soll. Steht tatsächlich in der Bibel. Heute würden wir eher den Widersacher Gottes, den Satan oder psychologische Gründe dafür anführen, wenn so etwas passiert. Aber der Satan war noch nicht als das personifizierte Böse bekannt. Der taucht erst in den spätesten Texten des Alten Testaments auf, in der Chronik bei Sacharja und im Buch Hiob. In alter Zeit hat man Gutes und Böses gleichermaßen dem einen Gott zugeschrieben. So macht es auch der Erzähler unserer Geschichte. Er weiß um die Angstzustände von König Saul und er führt sie darauf zurück, dass Gott seinen Geist von ihm genommen hat und stattdessen einen bösen Plagegeist geschickt hat. Mag uns gefallen oder nicht, so ist es hier erzählt. Saul hat schwere Stimmungseinbrüche oder Angstzustände, aber er hat gute Berater. Sie haben mitbekommen, was sich da in Saul abspielt. Und sie haben von irgendwoher das Wissen oder die Intuition, Musik kann das lindern. Musik. Und sie sind bereit, sich auf den Befehl des Königs hin auf die Suche zu machen nach einem, der gut musizieren kann. Auf einem Instrument, das auf Hebräisch Kinoa heißt. Ein Saiteninstrument irgendwo zwischen Leier und Harfe. Die Berater geben den Impuls zur göttlichen Musiktherapie. Und der heiße Tipp lässt dann auch nicht lange auf sich warten. Einer der Burschen erzählt von einem Sohn Isais, der auf diese Stellenbeschreibung wunderbar passt. Mehr noch, der Mann ist auch äußerlich ein Leckerbissen. Ja, auch wenn Gott der Herr den Blick auf das Äußere nicht so sehr lenken möchte, sondern mehr auf das Innere. Es wird doch hier sehr ausführlich auch beschrieben. Und der gute Michelangelo war davon wohl auch sehr inspiriert und hat ein ewiges Kunstwerk geschaffen. Wir Menschen sind halt so. Saul weiß dann auch gleich, bevor der Name gefallen ist, wen der da meint. Das waren noch nicht so viele Leute unterwegs, man kannte sich oder hat voneinander gehört. Und er lässt dem alten Isai ausrichten, schick doch mal bitte deinen Hirtensohn David zu mir. Sein Ruf muss bis zu Saul vorgedrungen sein. Als Krieger tritt er eigentlich erst später gegen den Philisterkrieger Goliath an. Das kommt erst nach unserer Geschichte. Nun ja. Es ist alles sehr kurz erzählt. Isai gehorcht seinem König auf jeden Fall und belädt einen Esel mit Brot und Wein, dazu einen Ziegenbock und schickt es mit seinem Jüngsten die 16 Kilometer von Bethlehem nach Gibea. Der Satz, so kam David zu Saul und diente ihm, verrät, dass es hier sich um eine Erklärerzählung handelt. Sie will verständlich machen, warum der Gegenkönig David eine Zeit lang am Hof seines Widersachers diente und die sich gut verstanden haben. Das ist ja nicht unbedingt immer so. Oftmals endet ein Königtum mit einer Hinrichtung. Hier nicht. David war nicht nur irgendein weiterer Bediensteter von Saul, sondern es heißt ausdrücklich, er liebte ihn sehr. Und er machte ihn sogar zu seinem Waffenträger und damit zu seinem engen persönlichen Vertrauten. Und als er merkte, das tut ihm gut, bat er Isai, den Musiktherapeuten, der da einmal angereist war, doch bitte auf Dauer zur Verfügung zu stellen. Die Musik des Hirtenjungen tat Saul gut und sie linderte seine Panikattacken. Hübsche Geschichte, aber was kann sie uns heute sagen? Dass Musik etwas Heilsames ist, das ist eine Binsenweisheit. Deswegen gibt es Musiktherapie, so ein Wort, und die Sache dahinter, und sie wirkt. Um zu erläutern, warum das so ist, habe ich nicht das richtige Fach studiert. Weiß ich nicht. Auch den bösen Gottesgeist kann ich leider nicht wegerklären. Dass die Menschen vor 3000 Jahren etwas anders von Gott dachten als wir heute, das müssen wir aushalten. An dieser Stelle und an manchen anderen auch. Aber es gibt doch etwas, da möchte ich eure Aufmerksamkeit heute mal hinlenken. Und das fällt erst bei genauerem Durchdenken dieser Geschichte auf und macht die Begebenheit zumindest für mich, vielleicht auch für euch interessant. Es ist ja so, dass Gott Saul wegen seines Ungehorsams verworfen hat. Als Leser lege ich den dann mal beiseite und sage mir, nee, der nicht mehr, jetzt gucke ich auf David. Trotzdem bleibt Saul noch eine ganze Weile an der Macht. David ist schon zum König gesalbt. Es gibt also hier etwas Spielraum für menschliches Handeln und Fühlen, für Mitgefühl, für Hilfsbereitschaft, für wachsende Beziehungen sogar und für echte Hilfeleistung. Nichts davon hat Gott angeordnet. Es scheint eher im Gegenteil so, dass Gott dem Saul ja seinen guten Geist entzogen hat und ihm einen zerstörerischen geschickt hat. Und dessen Auswirkungen versuchen die Menschen nun quasi an Gott vorbei in den Griff zu bekommen. Das ist schon etwas Besonderes. Wir lernen Saul jetzt noch einmal neu kennen als einen empfindsamen, schwer geplagten Menschen. Den Saul, den wir eigentlich als Verworfenen schon in eine Schublade gesteckt haben. Das fordert uns als Hörerinnen und Hörer der Geschichte heraus, das Gottesurteil über den verworfenen Saul einmal hinten anzustellen und den leidenden Menschen zu sehen, der er auch ist. Seine Berater, die sind hier voller Empathie, gute Leute, und sie überlegen, wie sie ihrem König Linderung verschaffen können. Da geht einem richtig das Herz auf. Und auch Isai reagiert auf eine ganz und gar positive Weise. Der fängt nicht an, über Honorare zu verhandeln. Hätte man auch machen können, ja? Der jüngste Sohn soll an den Königshof, ja also bitte, der kann ja was. Das kostet auch was. Nein, er packt ihm noch den Esel voll mit Lebensmitteln, damit er auch am Hof des Königs genug zu essen hat. Zwischen Saul und David entsteht Vertrauen und eine wohltuende Beziehung. All das und natürlich das musikalische Talent von David führt dazu, dass der böse Gottesgeist in Schranken verwiesen wird. Schranken, die Menschen ihm durch ihr Tun setzen. Die Gott sich setzen lässt, sagen wir es mal von Gott aus. Das ist eine erstaunliche Geschichte oder Aussage für eine Geschichte dieses Alters. Derselbe Gott, der so harte Dinge befohlen hat, was mit den Amalekitern zu geschehen hat und der zornig war und Saul verworfen hat als König, weil er ein paar Tiere am Leben ließ. Dieser selbe Gott lässt sich quasi überlisten, sodass sein Quälgeist den Verworfenen nicht mehr so sehr plagen kann. Hier geht es doch irgendwie um das Herz, das Gott anschaut. Auch Sauls Herz schaut er an. Der böse Geist, der ihn quält, ist sicherlich nicht als eine Gehässigkeit von Gott zu verstehen, sondern im hebräischen Denken als innere Konsequenz seines Ungehorsams. Das ist im Hebräischen fest verankert. Wer gegen Gottes Willen handelt, den ereilt die Konsequenz seiner Übertretung schon ganz von selbst. Das ist so ähnlich wie die Leberzirrhose beim Alkoholiker oder der Lungenkrebs beim Kettenraucher. Das sind Konsequenzen eines selbstschädigenden Verhaltens. So ähnlich sieht der Hebräer das auch mit der Sünde, mit der Übertretung von Gottes Gebot. Das fällt auf den Menschen früher oder später zurück. Die gute Nachricht ist, wir können einander diese Konsequenzen abmildern und erleichtern. Wir sind ja alle davon betroffen. Die einen stärker, die anderen nicht so stark. Und Gott hat uns in seiner Schöpfungsweisheit Wege gebahnt, mit denen wir einander das Leben als Sünder leichter machen können. Einer der schönsten Wege dafür ist die Musik. Das erfahren wir hier. Es wird einfach auch erzählt. Und das ist das Großartige auch an der hebräischen Bibel, bei allem Dramatischen und Hartem, was da auch erzählt wird, wo wir sagen, unser Gottesbild ist doch heute ein anderes, gibt es auch solche Geschichten, die zeigen, es gibt Spielräume. Menschen können einander Gutes tun und Gott hat die Wege dazu gebahnt, zum Beispiel mit der Musik. Und David, das ist der Urvater der Musik in Israel. Ihm wird nicht nur heilsames Instrumentalspiel zugeschrieben, sondern etwa die Hälfte der Psalmen in der Bibel. Und trotz aller eigenen Charakterschwäche, die man David attestieren muss, sind die Psalmen ein ewiger Schatz im Herzen so vieler Menschen geworden. Sie lindern die Konsequenzen unserer sündenbeladenen Existenz bis heute. Psalmworte tragen im Leben und aus dem Leben hinaus. Morgen wird wieder einmal ein Wort aus dem 23. Psalm über einer Trauerfeier stehen. Auch Jesus hat mit den Psalmen Davids gelebt und er ist mit Psalmworten auf den Lippen gestorben. In ihm hat uns Gott selbst in unserer sündenbehafteten Existenz besucht und uns gelehrt, wie wir mitmenschlich miteinander umgehen können, wie wir einander die Schuldscheine zerreißen oder reduzieren können. Jesus hat uns gezeigt, wie wir das manchmal selbstverschuldete, aber auch oft unverstandene und unverschuldete Leiden, dem wir ausgeliefert sind, erleichtern können, gegenseitig, indem wir füreinander da sind, einander dienen statt übereinander herrschen, indem wir einander die Füße statt den Kopf waschen, indem wir miteinander und füreinander singen und musizieren. Das ist oft eine schwierige Aufgabe. In der Bibel gibt es nur 150 Psalmen, keine Fortsetzung. Heute haben wir Liederbücher ohne Zahl und jedes Jahr kommen Unmengen neue Lieder heraus und dazu. Es gibt kein gemeinsames Liedgut mehr unter Christen, selbst in der Gemeinde ist es schon schwierig. Musik ist heute zu einem Hauptgrund geworden, die Gemeinde zu wechseln. Zur heilsamen Kraft der Musik ist eine spaltende hinzugekommen. Und Jesus betet und Paulus schreibt gegen jede Spaltung in der Gemeinde an. Gott lässt uns Freiräume der Mitmenschlichkeit, des Mitgefühls und der Hilfsbereitschaft, um den bösen Geist der Spaltung in die Schranken zu weisen, indem wir jeder Generation ihre Musik lassen und sie immer wieder neu interpretieren mit Kreativität und Sympathie, auch wenn sie nicht die unsere ist. So wachsen Vertrauen, so wachsen Beziehungen zwischen uns und untereinander und zwischen uns und dem dreieinigen Gott. Der, so sagt es der Mönch Johannes von Damaskus, um das Jahr 650, der dreieine Gott ist in einem ewigen Tanz mit sich selbst und in sich selbst verbunden. Tanz ohne Musik ist kaum vorstellbar. So können wir uns vorstellen, dass Gott in ewiger Bewegung, in einem ewigen Tanz ist, zu den Melodien, die er seiner Schöpfung selbst einkomponiert hat. Sei es im Rauschen von Wind und Wellen, in den Liedern der Vögel oder in der einzigartigen Gabe des Singens und Musizierens, die er uns Menschen geschenkt hat. Lasst es uns doch damit gegenseitig leichter machen und uns gut tun in all den Härten des Lebens, die wir durchmachen müssen, sei es durch eigenes Musizieren oder durch Auswahl von Musik. Das kann heute jeder. Gott lässt uns dazu den nötigen Freiraum. Amen.